So, wir sind bei, wie gesagt, beim dritten Sonntag angelangt, auch bei dem dritten Teil von unserer fünfteiligen Serie über die Barmherzigkeit. Nicht am ersten Sonntag gesprochen über der Grund oder das Warum der Barmherzigkeit. Dann hatten wir letzte Woche haben wir über das Ziel von der Barmherzigkeit gesprochen. Heute reden wir über eine Herausforderung. Ich glaube, irgendwie heute ist das Schwierigste von allen Tagen, darüber zu sprechen. Aber gut, und dann nächste Woche werden wir sprechen über die Dynamik der Barmherzigkeit. Das macht dann der Pater Joachim. Der wird nächste Woche die Messe halten. Und dann in zwei Wochen bin ich wieder dran mit dem letzten Teil, wo wir über das Wesen der Barmherzigkeit sprechen. Und heute, also der Grundgedanke von dieser Predigt ist, dass der Barmherzige sich um den anderen auch dann sorgt, wenn der andere vielleicht das gar nicht versteht oder will oder sich dagegen wehrt. Das heißt, die Barmherzigkeit, die wahre Barmherzigkeit sorgt sich auch um das wahre Gut des Nächsten, auch dann, wenn der andere das vielleicht sogar sagt, ich will das gar nicht. Und das sehen wir in bestimmten Bereichen eigentlich ziemlich offensichtlich, zum Beispiel, wenn ich ein zweijähriges Kind habe und es macht schöne nassen Finger und dann sieht es so zwei Löcher in der Wand und möchte schauen, wie sich das spürt, nicht, wenn ich da meine Finger, nassen Finger jetzt in diese Steckdose hineinstecke. Ja, wenn ich die Mutter von diesem Kind bin, was werde ich machen oder der Babysitter? Nicht, ich werde das Kind ein bisschen auf einen kleinen Klaps auf den Finger geben und sage, nein, das machst du nicht, weil das ist nicht gut, keine gute Idee. Und das ist nicht Hass für das Kind, sondern es ist gerade Liebe für das Kind. Nicht, weil der Gegenteil von der Liebe, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, ist vielleicht nicht sogar so sehr der Hass, weil der Hass ja wenigstens noch zeigt, ich habe ein Interesse an dich irgendwie. Sondern die Gleichgültigkeit. Nicht jemand sagen, es ist mir wurscht, was du machst mit deinem Leben, es ist mir völlig egal. Nicht, wie es schmerzhaft sein kann, auch in einer Beziehung, nicht, wenn du merkst, dass jemand, den du dein Herz geöffnet hast, und du so viel von dir selber hergegeben hast, den bist du jetzt auf einmal egal. Nicht, das tut echt weh. Und also da anhand von diesem Beispiel ist es, glaube ich, klar. Ja? Also es gibt Momente, es gibt Situationen, wo natürlich du dich sorgst um den anderen, ja? Obwohl er vielleicht das gar nicht so wirklich wahrnehmen möchte. Ich als Priester werde öfters damit konfrontiert, gerade auch in der Seelsorge. Nicht? Du siehst hier, wie jemand in seiner Beziehung oder seiner Arbeit oder in seiner Familie, in seiner Ehe oder in seinen finanziellen Entscheidungen oder halt in seinen professionellen Überlegungen gegen eine Wand fahren wird, wenn er einfach so weitermacht. Ja. Und du versuchst, den irgendwie also anzuflehen fast. Nicht natürlich, weil du dem schätzt. Nicht? Natürlich könntest du sagen, das ist dein Problem. Nicht? Du kannst gegen die Wand fahren, gerne. Aber das mache ich nicht, weil natürlich nicht. Ja? Möchte versuchen, diesen Menschen natürlich auch zu lieben. Die Lesungen aber heute, also da geht es jetzt um Gott, wo er so handelt mit uns. Und da tun wir öfters uns sehr, sehr schwer. Und ich möchte versuchen, ein bisschen zu erklären, was ich jetzt meine. Aber vielleicht sagen wir erstmal, also vielleicht machen wir hier ein paar Schritte. Ich möchte gerne über zwei Probleme irgendwie sprechen, die, glaube ich, die uns da entgegenkommen, also gerade zu verstehen, warum Gott mit uns so handelt, warum wir uns damit so schwer tun. Das sind die erste und zweite Lesung. Und dann wollen wir in einem dritten Schritt ein bisschen anschauen, was ist der Ansatz Jesu in dem Evangelium. Also erster Schritt, das ist die erste Lesung eigentlich. Das trifft, glaube ich, sowohl zu auf jemanden, der nicht so wahnsinnig mit Kirche irgendwas oder Glaube im Hut hat, aber auch für diejenigen von uns, die vielleicht doch versuchen, einen Weg mit Gott zu gehen, nicht? Und ich würde es halt anhand von einem Beispiel auf jeden versuchen, irgendwie zu beschreiben. Auf unserer Ranch in Kanada hatten wir sehr viele Kühe und ein paar Bullen. Nicht? Und besonders ein Bulle, der war also ein Mega-Biest von einem Bulle. Also es war so ein großes Viech. Also ich habe gemerkt, heute habe ich darüber nachgedacht, ich sag, man sieht gar nicht so viele Bullen hier in Österreich. Die sind irgendwo, wahrscheinlich weil sie alles mit künstlicher Befruchtung irgendwie mit den Kühen machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man sieht nicht so wahnsinnig viele, man sieht sehr viele Milkerkühe überall, aber Bullen, auf jeden Fall, die können, wenn ihr mal einen gesehen habt, die können wirklich mega groß sein. Ja? Und wir hatten halt einen, den wir immer in einem Gehege hineingestellt haben, besonders wenn wir nicht wollten, dass er zu gewissen Jahreszeiten die Kühe schwängelt, sodass wir dann bei minus 30 Grad Kälber bekommen. Aber es gab Momente, wo es war egal, es war ihm wurscht. Ja? Also das heißt, es gab da einen Zaunpfosten und er sah den Pfosten und er hat den einfach in zwei Teile geteilt, also den Zaunpfosten. Das war eine also letztendlich hat man gemerkt, er hatte so eine Kraft, also wenn er wollte. Und dann irgendwann haben wir, also auch, ich glaube, eine seiner Verliebten, also eine seiner Kühe, die er sehr gerne hatte, ich glaube, sie haben dann halt ein bisschen gelernt von ihm, wie man das macht. Und sie hat auch ständig es geschafft, irgendwelche die Zäune und die Gehege durchzubrechen, bis wir sie dann einmal verkauft haben, weil wir nicht mehr aushalten konnten. Das Problem war, dass sie am nächsten Tag, schauen wir auf der Frühstückstisch, auf das Fenster hinzu und wir können es nicht fassen, weil die Straße hinunter kommt unsere Kuh wieder zurück vom Nachbarn, in Geleit von 5 Enten und einer Ziege. Ich sage, hey, das ist ein tolles Geschäft. Also du verkaufst dieses Ding und du kommst wieder zurück. Aber gut, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, manchmal, vielleicht kann es sein, dass wir Gott auch ein bisschen an Gehege tun wollen. Nicht? Also er darf da herumlaufen, nicht? Oder auf eine Visionat, wir tun Gott wie einen Hund behandeln. Ja? Er sei meine Hundeleine und er darf eine gewisse Distanz gehen, er darf innerhalb von einem gewissen Rahmen gewisse Dinge machen, aber wehe, er bricht aus dem Gehege raus oder wehe, er tut sich von dieser Schnur jetzt irgendwie losreißen und seine eigenen Sachen machen. Und ich glaube, es ist halt für uns schwer, das ist eigentlich die Urversuchung des Menschen, nicht, dass wir auch sehen in Genesis, diese Geschichte von Adam und Eva, nicht, also was du sagst, Gott ist gut, ist eigentlich schlecht. Und was du sagst, ist schlecht, ist eigentlich gut. Nicht? Wir nennen Gott einen Lügner irgendwie, wir vertrauen ihn nicht. Und letztendlich ist es auch ein bisschen eine Glaubensfrage, weil letztendlich, also die Frage, die wir hier begegnen, auch gerade wenn jetzt das Evangelium echt herausfordern wird wie heute und wo Gott gewisse Dinge sagt, wo wir sagen, ah, das kann nicht sein. Also das kann jetzt nicht sein. Ja? Also diese Seite des Evangeliums, also das muss man irgendwie anders verstehen. Ja? Das kann man nicht so annehmen. Ich glaube, also ich meine, letztendlich ist es eine Glaubensfrage, ja, weil letztendlich die Versuchung ist ja zu sagen, hey, also diese Aussage, dass Gott Liebe ist, und was das eigentlich heißt jetzt, dass alles, was er jetzt mir sagt, er es nur deswegen sagt, weil er mich liebt, manchmal glauben wir das einfach nicht. Also das heißt, irgendwie ist es so, als also die meisten Menschen, ich habe auch mal darüber vorher gerne mal gesprochen, würden unterschreiben den Satz Gottes Liebe. Aber wie viele von uns würden wirklich daran festhalten, ganz, ganz, ganz fest und fest davon überzeugt sein, Gott liebt mich. Gott hat eine unendliche Liebe für mich persönlich. Er hat eine viel größere, eine unendlich größere Interesse in meinem eigenen Leben, als ich das selber habe. Wie viele von uns können das wirklich aus ganzer fester Überzeugung sagen? Und es ist ja aber nur in diesem Kontext, dass man auch verstehen kann, was hier jetzt vor sich geht. Das hoffentlich ein bisschen klar wird. Aber hier begegnen in der ersten Lesung das mit dieser Geschichte mit Exodus. Also, und Mose ist jetzt hat diese Erfahrung von dem brennenden Dornbusch, das vielleicht einige andere von euch mal gehört haben, diese Geschichte. Und hier sehen wir drei Dinge, wo wir merken, nicht, also der Mose, der immer, er war ja Sohn des Pharao, ein adoptierter Sohn, hatte eine gute Ausbildung, sicherlich sehr selbstsicher irgendwie gewesen und er sieht diesen brennenden Dornbusch und geht, ja, jetzt gehe ich mal rüber und möchte mir das mal anschauen, ja, was ist denn das? Und dann geht er hin und dann sagt, hey Gott sagt, hey, Moment mal, Sandalen, weg, nicht? Das ist eine starke Symbolik dahinter, weil, ich meine, gut, manche von euch, na gut, aber wir alle haben Schuhe an, aber es gibt vielleicht manche, die sich gewöhnen, auch ohne irgendwie Schuhe zu laufen. Aber normalerweise, also das Tolle mit Schuhen ist, du kannst halt ziemlich überall unterwegs sein, nicht? Aber wenn du barfuß bist, ein Gletscher hinaufgehen zum Beispiel oder so, ist dann irgendwie schwierig. Also das heißt irgendwie, dieses Barfußsein vor Gott ist irgendwie eine Aussage, also hier regierst du, du sagst mir die Dinge, ja, und ich werde aufhören zu sagen, wo ich jetzt hingehen werde. Die zweite Idee, das in die gleiche Richtung geht, ist, der Dornbusch brennt, aber er verschlingt irgendwie den Dornbusch nicht. Also da ist ein Feuer da und trotzdem zerstört er nicht, was da ist. Und das ist typisch Gott. Die griechischen Götter, wenn sie in die Welt hineingetreten sind, haben alles zerstört, was da vor ihnen war. Weil sie letztendlich auch nur Teil dieser Welt waren. Aber unser Gott, unser Glaube ist, dass dieser Gott eben nicht Teil dieser Welt ist. Den kann ich nicht einfach irgendwie erfassen, wie ich jetzt ein Mikrofon oder ein Buch oder ein Auto erfassen kann. Sondern er ist der ganz andere. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Und eine dritte Überlegung, dass man hier sieht in der ersten Lesung in diese Richtung ist, ja, also okay, lieber Gott, jetzt soll ich zu den anderen gehen und sagen, hey, der Gott, euer Väter, sagt, wir werden hier Ägypten verlassen und ich soll sie führen. Was soll ich denn sagen? Wer hat mich gesandt? Nicht, weil der Mose schon denkt, ich meine, wer denkt, das ist ein Spinner, also was? Und dann, wie antwortet Gott? Gott sagt, ich bin da. Das ist mein Name. Das ist wie keine Antwort. Ich meine, hallo, also ich bin da. Also was für eine Antwort ist das jetzt? Anscheinend, ja. Und das Problem ist mit den Namen, wenn du sagst Johanna oder Eva oder Theresa oder Fritz Meyer oder Pablo, dann hast du ja diesen Menschen irgendwie, aha, okay, jeder weiß, worum es geht. Ja, es ist so und so. Du hast ihn irgendwie erfasst. Du hast sozusagen deine intellektuelle Finger um ihn herum getan und ihn kategorisiert und in einen Schubladen hineingetan. Aber mit Gott geht das eben nicht. Weil er ist der ganz andere. Und die Versuchung des Menschen aber ist immer wieder Gott zu nennen, nicht immer wieder Gott zu manipulieren auch irgendwie, ja? Gott zu sagen, was er zu tun hat, wie er sich in unserem schönen Käfig, den wir für ihn gebaut haben, sich zu verhalten hat. Und das macht er halt nicht. Ja. Weil Gott ist Gott und wir sind es halt nicht. Das ist ein bisschen das Problem für den Menschen manchmal, nicht wirklich das anzunehmen. Und dann aber auch zu begreifen, dass alles, was dieser Gott tut, aber ist nur aus Liebe für den Menschen. Und das macht das Herausfordernde dann, wenn wir zum Evangelium gleich kommen werden. Nicht? Eine zweite Herausforderung, das also wirklich zu glauben, dass, oder das anzunehmen, dass die Barmherzigkeit, die wahre Barmherzigkeit, kümmert sich auch um dich, sagt dir vielleicht manchmal Dinge, die du gar nicht hören willst, aus Liebe. Nicht? Das ist viel mehr Liebe als jemand, der sagt, es ist mir wurscht, was er macht mit seinem Leben. Ein zweiter Aspekt davon, dass wir sehen, oder ein Hindernis daran, sehen wir in der zweiten Lesung. Nicht? Und Paulus berichtet ein bisschen diese gleiche Geschichte von Mose und dem Volk, ein bisschen weiter voran. Jetzt sind sie in der Wüste unterwegs und also jede 5 Minuten murren sie und beklagen sich und wir wollen wieder die Zwiebeln von Ägypten, lieber Sklave sein und etwas ordentliches Essen haben, ein paar Zwiebeln und einen Fleisch-Eintopf, als das Manna-Zeugs, das sie die ganze Zeit hier in der Wüste essen müssen. Nicht? Und sie regen sich auf und sie, nicht? 2 Wochen nachdem sie dieses unglaubliche Wunder gesehen haben, wo sie durch dieses rote Meer, dieses Meer hindurchgehen und die Wassermassen sind auf jede Seite gespaltet und so, und sie sehen das 2 Wochen später, merken wir, es ist eine Revolution gegen Mose schon wieder, weil sie schon wieder ihnen nicht glauben. Nicht? Also ständig, und ich glaube, oder ich meine, was Paulus auch hier sagt, sie alle tranken den gleichen gottgeschenkten Trank, alle aßen die gleiche gottgeschenkte Speise und sie tranken aus dem lebensspendenden Felsen, der mit ihnen zog, und dieser Fels war Christus. Also sie alle haben die Geschenke Gottes hautnah erlebt. Und doch, Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns. Nicht? Hier spricht Gott eine Warnung aus, Paulus eine Warnung aus. Und sobald wir das Wort Warnung hören, denken wir, hey, frohe Botschaft, nicht frohe Botschaft. Frau George, das Evangelium ist frohe Botschaft, nicht jetzt irgendwie schon nichts mit Drohnen und Händen und Finger und so eben nicht zu tun. Und da tun wir uns wahnsinnig schwer, nicht, wenn das Evangelium oder die Bibel beginnt, fordernd zu werden, nicht sogar eine Warnung auszusprechen. Und ich denke, die Warnung, die Paulus hier anspricht, ist nicht so sehr das erste Problem, dass wir Gott irgendwie in ein Gehege hineintun, sondern dieses, man gewöhnt sich an alles Problem. Sie alle tranken den gleichen gottgeschenkten Trank, denn sie aßen die gleiche gottgeschenkte Speise. Vielleicht ist das hier jetzt so sehr mehr eine Warnung, also diejenigen von euch, die vielleicht, weiß ich nicht, so wahnsinnig viel mit Kirche zu tun haben, das ist jetzt nicht für euch, sondern eher für die Leute, die hier sitzen, die im Kirche unterwegs sind und im Glauben unterwegs sind. Die gleiche gottgeschenkte Speise, was machen wir in der Eucharistie? Also wir glauben nicht, dass Gott sich selber uns hier schenkt in der Messe. Dass er sich selber gibt zu mir als Speise. Und dann gehen wir draußen und das Leben geht irgendwie weiter. Nicht? Wir gewöhnen uns an alles. Wir sehen, wir haben so wunderbare Kreuze, auch gerade hier in Österreich, nicht? In Deutschland auch. Also vor allem Deutschen, die da sind, sorry. Die Bayern vor allem nicht, die haben schöne Wegkreuze. Aber ich weiß nicht, die Mutter Gottes am Fuß des Kreuzes hat sich ein schönes Kunstwerk betrachtet. Nicht? Das, oh, ist so schön und das Leben geht irgendwie weiter. Wir gewöhnen uns an die Dinge einfach. Sie werden uns banal nach einer Weile. Und ich denke, dass das hier auch eine Herausforderung ist, also dass wir das Evangelium, wir beginnen es zu zähmen, einfach durch die Gewohnheit. Es sagt uns nichts mehr. Nicht? Weil wir kennen uns eh schon. Nicht? Wir haben uns ein bisschen, also nicht jeder, der es vielleicht neu entdeckt, aber gerade vielleicht jemand unter uns, oder nämlich schaue ich auf erster Stelle auf mich selber, ist die Gefahr, wenn man sehr viel mit dem Heiligen zu tun hat, dass man nach einer Weile, es ist irgendwie so normal. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil das die Großzügigkeit Gottes, dass er sich so nahe macht zu uns, dass er sich so uns schenkt mit allem, was er ist, sollte unsere Bewunderung, unser Staunen vor diesem Geheimnis nicht weniger machen. Eigentlich soll es ja noch vergrößern. Und doch, nicht, wir sind so Gewohnheitstiere, wir gewöhnen uns an alles. Und das sieht man auch in anderen Bereichen. Ja? Wenn man so denkt, also wenn man so ein bisschen auf die Geschichte schaut, man überlegt, wir können uns auch als Gesellschaft an Dinge gewöhnen einfach. Es berührt uns nicht. Ja? Also wir tun uns so leicht, vielleicht eine historische Situation, wie was passiert ist in diesen Ländern vor, also in den 40er Jahren geschehen ist, beurteilen, nicht die Menschen, die damals gelebt haben, wie konnten sie nicht checken, dass sie, was da passiert und wie konnten sie nur da mitmachen und wie konnten sie nur. Heute ist der Stefan Reichel nicht da, nicht, der hat letzte Woche oder zwei Wochen mir erzählt von einer Erfahrung von einer Ausbeutung, von einer wirtschaftlichen Ausbeutung von einem Land, wo er war, vor einer Weile als Berater. Wo sie die Schwerstmetalle in den Fluss hineingekippt haben und also wie sie wir Europäer von einem Drittweltland einfach völliges Ausbeuten, ein kleines Beispiel davon, nicht, um unser Lebensstandard zu erhalten, aber was dort passiert, ist irgendwie egal, nicht? Und ja, nimmt man halt so hin, nicht? Oder vor einigen Jahren, als ich Teenager war, kann mich erinnern, dass da war ein bisschen ein Skandal, aber letztendlich hat niemand was gesagt, dass eine gewisse Schuhfirma mehr Geld ausgegeben hat, den Basketballspieler jeden Jahr für die Werbung, als die ganze Schuhproduktion in diesem Jahr. Und das war dann ein Riesenskandal, ein bisschen für eine Weile, nicht, weil es halt mit Kinderarbeit irgendwo gemacht worden ist. Nicht? Man gewöhnt sich an Dinge, nicht? Und, oder dass man, weiß nicht, gewisse andere gesellschaftliche Zustände, nicht, die wir haben. Ich als Christ, der halt auch sagen würde, Abtreibung ist ein anderes Beispiel. Ja. Oder Euthanasie. Es wird so normal, nicht? Einfach, es wird normal. Oder Genmanipulation. Heute war wieder was in der Zeitung. Wir gewöhnen uns an die Dinge. Und auch in unserem Leben kann es gleich sein, nicht? Dass wir einfach, wir werden anästhesiert zu gewissen Dingen. Es machen ja eh alle und dann muss es ja okay sein, ja? Also wir reden schlecht über andere Leute, wir kritisieren sie, wir reden hinter ihren Rücken. Ja, das ist halt ein bisschen Spaß, nicht? Wir Wiener, das einfach gehört zu unserer Kultur, nicht? Wir müssen die Leute hinter ihren Rücken in den Rücken stecken, sonst wären wir nicht Wiener, nicht? Das gehört einfach zu uns. Also vorne schönes Gesicht, aber dann hinter, das macht man einfach hier. Das ist Teil unserer Kultur, Pater George. Nicht? Wir gewöhnen uns einfach an gewisse Dinge, auch in meinem persönlichen Leben kann es so sein. Und da sagt Paulus, also da braucht es manchmal eine Warnung, nichts mit dieser Warnung zu tun, das ein völliger Unsinn ist, denn so im Internet herum kursiert über irgendeine angebliche Erscheinung von, also das ist echt nur noch Wahnsinn. Aber Paulus, das hat nichts damit zu tun, Paulus, dass er versucht ein bisschen seine Zuhörer ein wenig aufzurütteln und zu sagen, seid nicht so ganz so einfach, nicht, lasst euch nicht so Anästhesie, nicht so wie ein Frosch, den man, wenn man in einem Wasserkübel ist und die Temperatur aufdreht, einfach stirbt. Der springt nicht raus, wenn man es langsam die Temperatur aufdreht. Nicht? Dann ist irgendwann gekocht, weil er nicht merkt, dass die Temperatur ständig steigt, langsam. Und so kann es auch uns passieren, nicht? Dass, wenn er rein in heißes Wasser reinspringen würde, dann würde er gleich wieder rausspringen, weil er merkt, aber weil wir uns an die Dinge gewöhnen, sind wir manchmal wie ein Frosch, nicht? Unsere ganze Umgebung ist halt so und wir merken, oder wir vergessen vielleicht, dass wir Christen gerade hier einen Auftrag haben, Licht der Erde und Salz der Welt zu sein, nicht? Oder Salz der Erde und Licht der Welt, vielleicht auch so rum. Genau. Gut, und er versucht ein bisschen aufzurütteln. Und dann kommen wir zum Evangelium und dann sehen wir, was macht jetzt Jesus? Jesus spricht von diesem Bild für diesen Feigenbaum, nicht? Der jetzt eigentlich Feigen produzieren sollte und keine produziert und sagt, haut ihn um. Feigenbaum übrigens ist immer wieder ein Bild in der Bibel gewesen für das Volk Gottes, für Israel. Deswegen regen sich die Pharisäer auch so wahnsinnig auf nachher. Nicht? Kann man auch am Anfang checken, sie es nicht, aber dann regen sie sich eigentlich ziemlich auf. Und Jesus, das Erste, was er macht, ist eine kleine Differenzierung zu sagen. Schaut, nicht weil diese Leute jetzt umgekommen sind, weil dieser Turm eingestürzt ist, oder weil der Pilatus, wie diese Galiläer da beim Opfern im Tempel umgebracht hat, sind die nicht mehr Sünder als andere Leute. Nicht? Und er versucht uns zu helfen, zu sagen, die Juden hatten damals gedacht, wenigstens teilweise, dass wenn jemand ein physisches Übel leidet, dann ist es, weil er ein großer Sünder ist. Und Jesus möchte also das mal klarstellen, dass dem nicht so ist. Also ich kann nicht identifizieren, weil dir das passiert ist, nicht? Oder weil dir es gut geht, weil du die Lotto gewonnen hast, deswegen bist du ein toller Mensch vor Gott. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber Jesus versteigert noch die Warnung eigentlich, nicht? Weil er sagt, ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr nicht bekehrt. Aber was meint er damit? Offensichtlich nicht, dass sie jetzt alle von Turm Schiloach irgendwie umgestoßen werden. Sondern er nimmt das jetzt von diesem physischen Bereich und redet jetzt von einem geistigen Bereich. Und er redet auch um das ewige Leben und den ewigen Tod dort. Und das heißt, er steigert eigentlich die Warnung und sagt, hey Leute, hier geht es nicht um Kinderspiel hier auf dieser Welt. Nicht? Es geht um etwas sehr, sehr, sehr Seriöses. Es geht um das ewige Leben. Und ich denke, man kann die Barmherzigkeit eigentlich nur in ihrer Tiefe, auch Gottes Barmherzigkeit, verstehen, wenn es diese reale Möglichkeit gibt, dass man eine andere Richtung einschlagen könnte. Sondern wenn nicht, wovon rettet er uns denn eigentlich? Ist eh alles wurscht. Nicht? Und er ist da ziemlich stark. Und da können wir jetzt sagen, okay, aber nein, diesen Teil der Bibel, nein. Nein, danke, der ist nicht für mich. Ja. Ja gut, können wir machen. Wir sind freie Menschen natürlich. Nicht? Wir können machen, was wir wollen. Aber ich möchte einladen, vielleicht es mal wirklich vor dem Herrn zu tragen und ihn zu bitten, dass er mir hilft zu verstehen, was er mir jetzt eigentlich sagen will. Ja. Also das Erste, er versteigert die Warnung. Und zweitens, er macht sich selber zum Fluch, sodass wir nicht verflucht werden, sagt Paulus. Nicht? Jeder ist verflucht, der auf einem Kreuz hängt, der auf einem Baum hängt, sagt Paulus. Und wer ist das? Jesus macht sich selber, er, der keine Sünde kannte, sagt Paulus, macht sich selbst zur Sünde, um uns zur Gerechtigkeit Gottes zu machen. Das heißt, wie weit bist du bereit, für jemanden zu gehen, um ihm zu helfen? Nicht? Und Jesus sagt, ich bin überhaupt nicht gleichgültig dir gegenüber, ganz im Gegenteil, weil du mir so wichtig bist und auch wenn du es nicht hören willst, ich will dich warnen, aber ich möchte sogar so weit gehen, um dich zu warnen, ohne dich zu zwingen, irgendwas zu machen, deine Freiheit zu respektieren. Ich versuche dein Herz zu erobern, indem ich mich völlig für dich gebe. Ich nehme auf mich die ganze Last von, was du eigentlich verdient hast, sodass du diese Konsequenzen nicht erleiden muss, wenn du bereit bist, dieses Geschenk auch anzunehmen. Das ist natürlich die Bedingung, dass wir das Geschenk Gottes auch bereit sind, entgegenzunehmen. Und das finde ich halt eigentlich das Beeindruckende. Und da kommen wir sofort wieder zu der frohen Botschaft eigentlich. Nicht? Weil wir beginnen zu sehen, wow, nicht? Wie weit, ich meine, wer bin ich und wer ist dieser Gott? Ja, dieser Gott, der eben nicht in dem Gehege ist. Ja? je mehr wir, ich glaube, wir verstehen, wie gewaltig, wie groß, wie allmächtig, wie allwissend, was das eigentlich, was heißt das eigentlich Gott? Ich bin der, ich bin da. Ich bin der, ich bin auch da für dich. Nicht, der für jeden von uns da sein möchte, dass er so weit geht in seiner Liebe, dass er eben nicht gleichgültig uns gegenübersteht, wenn wir auf Irrwegen unterwegs sind. Nicht? Und manchmal möchte er uns ein bisschen aufrütteln, aber nicht, weil er uns hasst, sondern ganz im Gegenteil, weil er uns genau liebt und weil er dann auch bereit ist, nicht sogar in diese Situation hineinzugehen, mit uns unterwegs zu sein, in unserer Erbärmlichkeit, um uns da herauszuholen, unser Herz zu erobern. Nicht? Das ist was, worum es ja auch geht, irgendwie in diese ganzen Fastenzeiten, was wir in der Karwoche dann feiern, am Karfreitag. Gut, und was heißt es jetzt für uns alles, so ein bisschen als Auswirkung? Ich denke, also mein Wunsch wäre für euch, für mich selber, ist vielleicht erstmal neu diese Dankbarkeit zu spüren für die Erlösung, was der Herr mir geschenkt hat, wie weit seine Barmherzigkeit geht. Und dass diese Liebe auf mich, auch mich ein wenig aufrüttelt. Nicht? Dass es mich zu den Bereichen in meinem Leben, wo ich vielleicht ein bisschen gleichgültig geworden bin, dass ich da nicht gleichgültig bleibe. Nicht? Darum geht es ja auch in der Fastenzeit, dass ich ein bisschen schaue, also wo bin ich eingeschlafen? Ja. Wo muss ich ein bisschen aufwachen? Und das Dritte und das Letzte wäre halt sehr toll, und das ist auch, was irgendwie uns Papst Franziskus jede 5 Minuten irgendwie vorschlägt, ist, dass wir selber Botschafter von so einer Barmherzigkeit werden. Also wie weit sind wir bereit zu gehen, um anderen zu helfen? Auch wenn wir merken, dass sie vielleicht gegen eine Mauer fahren. Und wie weit bin ich bereit zu gehen? Wirklich, weil es mir um dich geht, um nicht, weil ich will, dass du etwas für mich machst. Nicht für dich und nicht für mich selber. Ist meine Liebe für den anderen wirklich uninteressiert? Also will ich, dass du dich änderst, weil das mir gut tut? Oder möchte ich das wirklich um deiner selbst willen? Nicht, möchte ich das gut um deine eigenen oder für dein eigenes Wohl, dass es dir wirklich gut geht? Und wenn man die Werke der Barmherzigkeit anschaut, nicht, es gibt diese leiblichen Werke, die haben wir auch letzte Woche ausgeteilt, es gibt immer noch hinten ein paar, die auslegen von diesen Blättern, die geistigen Werke und die leiblichen Werke, die hungrige Speisen, dürstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Und wo Papst Franziskus auch immer einlädt, vielleicht sich eine auszusuchen, vielleicht gerade auch einmal in der Woche eine von diesen Dingen zu machen. Aber es gibt eben auch die geistigen Werke. Unwissende belehren, Zweifelnden raten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, dem Beleidiger verzeihen, Unrecht ertragen, für Lebende und Tote beten. Nicht die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Schön wäre es, wenn wir uns da auch ein bisschen aufrütteln lassen und schauen, wo es ist, dass ich unter dem Vorwand der Toleranz, das letztendlich nur vielleicht Egoismus ist und nicht Toleranz, nicht wirkliche Liebe für den anderen, sondern lieber, da möchte ich mich nicht zu sehr involvieren in das Leben dieses anderen Menschen, das geht mich eh nichts an, das ist eh wurscht und so, er soll sein Leben leben und er wird schon irgendwann drauf kommen, dass es jetzt blöd war, was er gerade gemacht hat. Sondern interessiere ich mich wirklich, nicht die Zweifelnden zu raten, die Sünder zurechtzuweisen. Schwierig, manchmal. Anyway. Ja, also das wäre mein Vorschlag für euch, dass man vielleicht so ein bisschen als Gewissenserforschung, das ist, Papst Franziskus hat sich das vorgenommen als Vorsatz für die ganze Jahre der Barmherzigkeit, Matthäus 25, wo Jesus spricht von den Ziegen und den Schafen, nicht? Und wo er die Menschheit teilt in 2 Teile und sagt, beim letzten Gericht, nicht? Also die Ziegen sind all diejenigen, die halt, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war obdachlos und ihr habt mir nicht bekleidet, ich war heimatslos und so nicht. Und er geht weiter und er sagt, so oft ihr es nicht zu einer von diesen gemacht habt, habt es auch nicht mir getan. Und dann auf der anderen Seite die Schafe, selig seid ihr nicht, weil ich war hungrig und er hat mir zu essen gegeben, ich war durstig und er hat mir... Und ich finde das eine tolle, am Abend, nicht kurz sich 2 Minuten zu nehmen, bevor man einschläft, Matthäus 25 mal runter zu essen und sich da ein bisschen durchdringen zu lassen vom Geist Gottes, der durch diese Worte in uns hineinkommt. Uns ein bisschen aufrüttelt, nicht? Weil, das ist herausfordernd, das ist echt herausfordernd. Und da brauchen wir natürlich auch seine Hilfe, aber die bleibt auch nicht aus, wenn wir ihm vertrauen. Also, die Barmherzigkeit interessiert sich für das Wohl des anderen immer, auch wenn es für diesen anderen vielleicht ein bisschen schwerfällt, dass ich mich für sein Wohl interessiere.